Ausruhen am Herzen Jesu. Ja, zu dieser Sendung lade ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich ein. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Unser Gast ist Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, Leiter des Geistlichen Zentrums in Deutschland im Heiligkreuztal. Eine berühmte Darstellung oder Skulptur der Johannesminne steht genau in diesem Kloster Heiligkreuztal. Der Lieblingsjünger, der am letzten Abendmahl am Herzen Jesu ruht. Diese Johannesminne ist nicht nur etwas Schönes, um anzuschauen, sondern sie lädt uns ein, an der Seite Jesu, an seinem Herzen zu ruhen. Und so begrüße ich Monsignor Heinrich Maria Burkhardt bei Radio Gloria ganz herzlich. Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, wieso heißt sie Johannesminne?
Ja, warum heißt sie Johannesminne? Und was bedeutet Minne? Minne ist ein ganz altes Wort, bedeutet im Althochdeutsch helfende, fürsorgende Zuneigung. Es gibt diese Stammwurzel im skandinavischen Minn, da kommt auch das Wort meint her, also sich erinnern, liebevoll was im Herzen tragen. Das ist ähnlich wie mit italienischen ricordare, das heißt sich erinnern, man gibt das Herz an was, es wird wieder wach in einem und man ist berührt. Im 13., 14. Jahrhundert bekommt dieser Begriff eine ganz andere Tiefe. Sie ist verortet im Rittertum, dass die Ritter einer Dame, oft waren das verheirateten Dame, quasi ihre Dienste anboten und sie im Herzen trugen, herzlich verbunden waren, sozusagen ihre Zuneigung und ihre Zuwendung aus herzlicher Liebe einander schenken. Und dieses Thema Minne war natürlich für die mittelalterliche Mystik, die aufbrechende Mystik am Ende des Mittelalters, ein ganz wichtiger Begriff für die Beziehung der Seele zu Christus. Ein großer Vertreter ist Heinrich Seuse, der ja in Konstanz gelebt hat und bei dem man sehr schön die Wirkung, also wie wichtig ihm diese Berührung der minniglichen Seele am Herzen lag, in einem Text, ich versuche es mal im Original vorzulesen für Schweizer Ohren, hoffe ich, dass es nicht zu schlimm klingt. Es war eben diese altseealemannische Dialekt. Eins Malen nach einer liebenden Zieten, da geschah eines Morgens früh, dass er auch umgeben was mit der himmlischen Ingesinde in einem Gesicht. Da begehrt er von ihren einen klaren Himmelsfürsten, dass er ihm zorgte, in welcher Weise Gottes verborgene Wohnung in seiner Seele Gestalt wäre. Da sprach der Engel zu ihm also: Nun tu einen fröhlichen Inblick in dich und lueg, wie der minnigliche Gott mit deiner minnenden Liebe, mit deiner minnenden Seele triebet sein Minnespiel. Geschwind sah er dar und sah, dass der Lieb, ob seinem Herzen, ward als Luther als ein Kristalle und sah inmitten in dem Herzen ruhig sitzen die ewige Weisheit in minniglicher Gestalt und bei dem saß des Dieners Seele in himmlischer Sehnung. Die war's minniglich auf sin Seite geneiget und mit seinen Armen umfangen und an sein göttlich Herze gedruckt und lag also verzogen und versoffet von Minnen unter des geminnten Gottes Armen. Also eine sehr innigliche Ausdruck der Seele, die minniglich Gott liebt. Ich habe es mal folgendermaßen übersetzt: Tu einen fröhlichen Inblick in dich selbst, sprach der Engel. Zuerst einmal nach einer Leidenszeit, es geschah eines Morgens, da schaute er in einem Gesicht, dass er von einem himmlischen Gesinde umgeben war. Er begehrte von diesem einen klaren Himmelsfürsten, der ihm zeigen sollte, in welcher Weise Gottes verborgene Wohnung in seiner Seele Gestalt werden könne. Und der Engel sprach zu ihm: Tu einen fröhlichen Einblick in dich selber. Schau, wie der minnigliche, also der liebende Gott mit deiner minnenden Seele sein Minnespiel treibt, sein Liebesspiel. Und das geht, dass er quasi selbst fast ja, besoffen ist davon, also berührt ist es zutiefst durchtränkt sein von Gottes Liebe. Und das, sagen wir mal, dieses Verständnis der Minne hat damals vor allem in den Frauenklöstern angeregt, diese Liebe der Seele zu Jesus zu meditieren. Und da war natürlich diese Szene, Johannes, der im Herzen des Meisters ruht, ein wunderbares Andachtsbild, ein Vorbild.
Monsignor Heinrich Maria, wo liegt nun Heiligkreuztal in Deutschland?
Ja, auf Ihre Frage, wo liegt eigentlich Heiligkreuztal? Ganz im Westen des Landkreises Bibrach, 4 Kilometer nördlich der Donau. Die nächste Stadt ist Riedlingen. Wenn man es auf der Karte sucht, findet man sicher Sigmaringen und Bibrach und da quasi fast auf die Hälfte eher noch Richtung Sigmaringen. Wir sind also im westlichen Teil, auch die Diözesangrenze zwischen Rottenburg, Stuttgart und Freiburg stößt da aneinander. Vom Gebiet her ist es das Oberland, kommt aber bald dann schon der Alb drauf, der Schwäbischen Alb. Und wie gesagt, es gehört ursprünglich historisch von der Gründung her in den seealemannischen Raum. Dort allerdings, wie gesagt, am Rand, eine Randlage. Und Heiligkreuztal hat zu der Diözese Konstanz gehört. Und das Kloster selber gehörte zum Zisterzienserkloster Salem.
Nun freuen wir uns auf Ihr Referat, Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, zum Thema Ruhen am Herzen Jesu.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte meinen Vortrag über die Johannesminne und das Ruhen am Herzen Jesu beginnen mit dem Abschnitt des ersten Kapitels aus dem Johannesevangelium. Da heißt es ja am Beginn, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Nichts, was geworden ist, wurde ohne dieses Wort. Es ist dieses Wort das Licht. Ich fasse es jetzt zusammen. Und es heißt im Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das sind sehr dichte Worte, die vor allem in der Weihnachtszeit verkündet werden. Und die deutlich machen, wie sehr Gott uns liebt. Jesus offenbart uns, wer Gott ist. Ein Gott der Liebe. Wohnen bedeutet immer auch liebevoll präsent sein. Und die Herrlichkeit des einzigen Sohnes schauen, was heißt das? Ihn im Herzen erkennen, ihn selbst lieben, eine Beziehung zu Jesus finden. In der Zeit, als die ersten Buchmalereien entstanden sind, ungefähr im 11. Jahrhundert, die man nachweisen kann, wo Jesus beim letzten Abendmahl seinen Jünger Johannes an seinem Herzen ruhen lässt, erkennt man, dass die Menschen diese Szene in Verbindung gebracht haben mit dem ersten Kapitel, denn dort heißt es dann schließlich, er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf, aber die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und das sind die, die neu geboren sind. Und wie gesagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und dann heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Vers 18, Johannes 1. Erde am Herzen des Vaters ruht. Das heißt, Jesus, das Wort, offenbart uns das Herz des Vaters. In der lateinischen Bibel, die in den Klöstern des Mittelalters gebraucht wurde, die Vulgata, heißt es in sinu patris. Und in sinu patris heißt eigentlich, Sinus ist sowohl der Schoß wie die Brust, das Gewölbte, das Jesus auf dem Schoß und am Herzen des Vaters geruht hat. Es ist ein Zeichen von Intimität. Das gleiche Wort steht in Johannes 13, 23. Einer seiner Jünger aber lag in sinu Domini, am Busen, an der Brust des Herrn. Im 19. Jahrhundert wurde Johannes deshalb auch Schoßjünger bezeichnet. In Salem, bei einer Handschrift heißt es, wo das dargestellt ist, ist der selige Johannes, der beim Abendmahl an der Brust des Herrn lag, ein seliger Apostel, dem dabei die himmlischen Geheimnisse geoffenbart werden. Das heißt, das Ruhen am Herzen Jesu wurde so verstanden, nicht einfach Ruhe finden, Geborgenheit, sondern lauschen und horchen, was dieses Herz mir zu sagen hat. Es offenbart sozusagen die tiefsten Geheimnisse der Liebe. Weil Jesus am Herzen des Vaters geruht hat und diesen Jünger an seinem Herzen ruhen lässt, versteht Johannes sozusagen das Wirken, die Sendung Jesu von innen. Er ist der mystische Apostel. Der Herzschlag Jesu ist wie der Herzschlag der Mutter für einen Säugling. Es ist die Grundorientierung, die Grundgeborgenheit fürs ganze Leben. Wenn dieses Herz der Mutter fürs Kind schlägt, das spürt das Kind. Diese Grunderfahrungen spielen eine ganz wesentliche Rolle in den ältesten Darstellungen dieser Szene. Wie gesagt, die ersten sind in den Buchzeichnungen auch aus den süddeutschen Klöstern bekannt. Salem, aber auch Katharinenthal, in diesen Hofen im Thurgau, da werde ich nachher darauf noch zu sprechen kommen. So gibt es eine Darstellung auch einer Salzburger Handschrift. Da heißt es, tu leve conjugis pectus repuisti supra pectus domini Jesus recumbens. Zu Deutsch, die Brust einer Frau hast du deshalb mit Leichtigkeit zurückgewiesen, weil du dich an die Brust des Herrn Jesus gelegt hast. Manche wollen daraus eine homoerotische Beziehung zwischen Johannes und Jesus als Konsequenz ziehen, aber das entspricht nicht auch der damaligen Mystik. Es geht vielmehr darum, diese absolute Sendung. Johannes war ja der jüngste Jünger, der nicht verheiratet war, weil Jesus als prophetisches Zeichen ja auch nicht verheiratet war, um zu sagen, es gibt noch etwas Größeres als die irdische Wirklichkeit, in der natürlich die Liebe am tiefsten erfahrbar ist zwischen Mann und Frau, wenn sie sich einander intim begegnen. Aber noch wichtiger und tiefer ist, dass wir intim sind mit Gott. Sonst sind wir nicht gehalten. Wir sind sonst nicht geborgen. Die Klöster im 12., 13. Jahrhundert, gerade die Frauenklöster, hatten einen ungemeinen Aufschwung, weil sie aus dieser Hingabe an den Meister lebten, weil diese Vorstellung, dass Jesus uns liebt, dass er immer wieder bei uns ist, ein ganz wichtiges Motiv war. Es gibt eine Beschreibung im Visionsbericht der Gertrud von Helfta, die sicher die ersten Darstellungen der Skulpturen von Christus und Johannes inspiriert hat. Sie finden sich im Gesandten der göttlichen Liebe, die sind um 1280 entstanden, im Kapitel 4, Vers 4. Vorausgegangen ist, dass die heilige Gertrud Gott bittet, er möge doch ihr helfen, besser zu lieben. Sie will lieben, aber sie kann es nicht. Und er verspricht ihr, ich werde dir den schicken, der am tiefsten die Liebe Gottes und die Liebe des Meisters verstanden hat, eben dieser Lieblingssinger und der Schoßjünger Johannes. Und dann heißt es, wie gesagt, in diesem Buch über den Gesandten der göttlichen Liebe, damit ist Johannes gemeint, am Fest des Apostels Johannes, beim Morgengebet, bei der Matutin, betete sie andächtig, wie sie es immer tat. Da war der geliebte Jünger bei ihr, der Jünger, den Jesus in Wahrheit liebte und der aus dem Grund von allen Liebenden mit Recht geliebt werden soll. Er liebkoste sie vielmals. Da vertraute sie ihm mehrere aus der Klostergemeinschaft an, die sich ihrem Gebet anempfohlen hatten. Er nahm die Wünsche aller freundlich entgegen und er sprach: Darin bin ich meinem Herrn ähnlich, ich liebe die, die mich lieben. Da sagte sie zu ihm: Und ich, Geringe, welche Gnade kann ich an deinem hohen Fest erlangen? Er, Johannes, antwortete: Komm mit mir, du Erwählte meines Herrn. Wir wollen miteinander an der Brust des Herrn ausruhen, in der alle Schätze der Seligkeit geborgen sind. Und er nahm sie mit sich in die heilswirkende Gegenwart des Erlösers und Herrn. Er stellte sie zur Rechten des Herrn, er selbst neigte sich zur Linken, um auszuruhen. Und beide ruhten beseligt an der Brust des Herrn. Gertrud berichtet also, wie sie in dieser Vision teilhaben darf, an dieser innigen Liebesbeziehung, an diesem Ruhen am Herzen Jesu. Aber es gibt eine zweite Stelle in diesem Visionsbericht, da führt sie weiter aus: In einer Nacht betete sie inständig, sie meint sich selbst, sie bemühte sich in besonderer Andacht dem Herrn zu nahen. Da sah sie den heiligen Johannes an ihn gelehnt, ihn in liebevoller Umarmung umfassen, sich zärtlich mit ihm unterhalten. Sie warf sich demütig zu den Füßen des Herrn nieder, um ihre eigenen Fehler abzuwaschen. Da redete sie der heilige Johannes freundlich an: Lass dich durch mein Dasein nicht abschrecken. Siehe, diesen Hals, und er meint Jesus, den Meister, können Tausende und Abertausende Liebende umfassen. Und dieser, sein Mund, bietet sich den Küssen der vielen dar, und diese Ohren bewahren die Geheimnisse aller. Hier wird verständlich, was eigentlich diese innere Herzensliebe aus der Seele, diese Minne in Bezug auf Christus eigentlich bedeutet. Zuerst, diesen Hals können Tausende, Abertausende Liebende umfassen. Jemand um den Hals fallen heißt ja, ich habe jemand, eine Person, ein Du, an der ich mich festhalten kann. Wenn ein Kind Angst hat, dann klammert er sich fest. Und wenn es arge Angst hat um den Hals, um ja nicht getrennt zu werden von der anderen Person. Ich habe jemanden, der mich verbindlich und festhält. Das Zweite, dieser Mund bietet sich den Küssen der vielen dar. Wenn ich jemand küssen kann, heißt das, ich habe inneren Kontakt. Ich spüre den anderen, seinen Atem. Ich werde eins mit ihm. Der Kuss ist ursprünglich, ja, vermutet man, entstanden, dass die Mütter, als sie die Kinder abgestillt haben, sozusagen die Nahrung vorgekaut haben und eben die Kinder mit diesem vorgekauten Brei ernährt haben. Es ist eine Stufe sozusagen der Abnabelung von der Muttermilch ins eigene Leben. Es bedeutet aber auch, jemand teilt mit mir zutiefst das, was mich ausmacht, von dem ich mich sättige und speise. Und später natürlich bedeutet eben dieses Küssen, ich will eine intime Beziehung zu dir. Ich möchte mit ihr zusammenkommen. Im Mittelalter bedeutete ja die Anbetung, dass man innerlich mit Jesus umfangen war. Das Wort Anbetung heißt adorare, das heißt den Mund zu ihm bewegen. Den, den ich in der heiligen Hostie gewandelt empfange, den will ich auch mit dem Herzen empfangen. Den will ich küssen und mit ihm eins sein. Ein inniges Bild für die Unio Mystica, die mystische Vereinigung. Und schließlich die dritte Dimension, seine Ohren bewahren die Geheimnisse aller. Wir haben ja gehört, dass die heilige Gertrud auch gesagt hat, dass sie ihre eigenen Sünden abgewaschen hat in dieser Gegenwart Jesu. Wer der Liebe begegnet, dem wird bewusst, wo er selbst schmutzig ist, wo er dieser Liebe nicht entspricht. Das wusste sie. Es ist eine Hybris zu meinen, wir könnten lieben ohne Ende. Nein, wir sind immer gebrechliche Menschen. Und selbst in den Beziehungen, wo wir wirklich alles zu geben meinen, bleibt immer ein Stück Egoismus. Wir bleiben getrübt. Aber sie weiß, Jesus liebt mich mit dieser reinen Liebe und macht mich fähig, überhaupt erst zu lieben. Und ich kann mich in allem anvertrauen. Wenn ich als Kind etwas angestellt habe, als Bub, dann habe ich es meiner Mutter ins Ohr geflüstert, damit es nicht alle mitbekommen. Alles, was mich zutiefst und innerst bewegt, das kann ich Jesus anvertrauen und er behält es bei sich. Er geht gut damit um. Er hilft mir, das Böse in mir zu überwinden. Das sind, wie gesagt, wenn man diesen Text von Gertrud, vom göttlichen Gesandten, betrachtet, drei wichtige Dimensionen, die vor allem in den Frauenklöstern gelesen wurden, unter anderem eben auch bei uns im Zisterzienserinnenkloster in Heiligkreuztal. Ein paar geschichtliche Hintergründe. Um 1227 haben hier fromme Frauen beginnen, ein Gemeinschaftsleben begonnen und sie wollten ursprünglich, vermutet man, aufgenommen werden in die franziskanische aufbrechende Erneuerungsbewegung. Das war aber nicht möglich auf dem Land. Und sie haben sich an die Zisterzienser in Salem gewandt, um aufgenommen zu werden. Diese wollten nicht mehr noch weitere Frauenklöster annehmen, aber die Schwestern waren klug. Sie haben beim Papst Gregor IX. Eine Eingabe gemacht und die Zisterzienser in Salem haben sie dann übernommen. Heiligkreuztal wurde dann eins der größten Frauenzisterzen, die zu Salem gehörten. Es gab am Ende über 9 Klöster. Heiligkreuztal hatte am Anfang dann schnell eine Aufbruchbewegung. Bereits 1251 wurde die erste Klosterkirche eingeweiht. Und die war zu klein, sodass 1317, 18, 19 dann ein Neubau fertiggestellt wurde. Wir haben 700 Jahre Münsterheiligkreuztal gefeiert. In einer Zeit, in der übrigens eine Äbtissin, die Mechthild von Schaffhausen, also heute aus dem Schweizer Raum, hier die Klostervorsteherin war. Das Kloster hat ja zum größten Bistum der damaligen Zeit gehört, dem Kloster Konstanz. Also der ganze seealemannische Raum hat quasi auch dieses Kloster beeinflusst. Man muss wissen, hier in der Nähe ist das Benediktinerkloster Zwiefalten, keine 15 Kilometer von hier weg. Und dort gab es auch ein Frauenkloster. Es gab einen Abt, Ernst von Zwiefalten, der bei einem Kreuzzug ums Leben gekommen ist, im zweiten Kreuzzug, auf schlimme Weise. Er lebte von 1141 oder war Abt von 1141 bis 1146 und hatte zu dem Männerkloster ein Frauenkloster gestiftet. Und dort entstand die älteste Darstellung dieser Buchmalereien dann als Skulptur, nämlich Johannes, wie er am Herzen Jesu ruht. Diese Skulptur ist dann weitergewandert in das Dominikanerinnenkloster Mariaberg, das die Benediktiner übernommen haben. 1293 haben sie das übernommen und da spürt man, da gibt es diese Verbindung zwischen den damals den Benediktinerinnen und diesem Aufbruch der Mystik und damals auch den Dominikanerinnen. Die zweite Skulptur nämlich, die unsere Heiligkreuztaler beeinflusst hat und vom gleichen Künstler stammt, ist tatsächlich aus der Schweiz, aus dem Katharinenthaler Kloster. Sie entstand man sagt wahrscheinlich um 1300, 1312, also kurz nach der Zwiefalter-Minnedarstellung, die sich heute im Cleveland Museum in Ohio findet. Die Darstellung der Dominikanerinnen ist inzwischen in Antwerpen gelandet. Es gibt noch einen Eintrag in der Klosterchronik. St. Johannes Bild war vom Meister Heinrich den Bildhauern aus Konstanz aus einem Nussbaum so schön gemacht, dass jedermann sich verwunderte, der Meister selbst. Also der Meister Heinrich von Konstanz, der auch die ersten Arbeiten des umgebauten Münsterklosters in Heiligkreuztal gemacht hat, hatte eben diese Minne von Katharinenthal geschnitzt und sicher haben die Zisterzienserinnen von Heiligkreuztal eben das mitbekommen und haben sich gewünscht, dass sie auch solch eine Darstellung hätten.
Ausruhen am Herzen Jesu, das ist das Thema mit Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, Leiter des Geistlichen Zentrums in Deutschland im Heiligkreuztal. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken, unter anderem auch in Bezug auf die Skulptur der Johannesminne, die im Kloster Heiligkreuztal zu bestaunen ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erbauung.
Die Heiligkreuztaler Christus-Johannes-Minne ist, soviel ich weiß, die einzige außer einer anderen, die noch in einer Kirche steht, die wirklich noch ihren Ort hat im Gebet. Alle anderen stehen in Museen. Und das ist für mich ein riesig großer Schatz, den wir bei uns hier in unserer Klosterkirche St. Anna bergen. Unser Kloster ist aufgelöst worden. 1804. Die letzten Schwestern sind gegangen 1843. Dann war Heiligkreuztal quasi dem Verfall preisgegeben. Ein Bierbrauer hatte hier noch seine Brauerei. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, 1973, haben Schwestern vom Kloster Wald, also auch eine frühere, ursprünglich Zisterzienserinnenkloster, das Kloster kaufen wollen und renovieren und waren aber damit überfordert. Und dann hat die Stephanusgemeinschaft dieses Kloster vom Land Baden-Württemberg übernommen und mit Hilfe von vielen freiwilligen Helfern und Helfern ist inzwischen ein Tagungshaus, ein geistliches Zentrum daraus geworden, die Ausbildungsstätte der Diakone, noch viele andere Institutionen, die hier vor Ort tätig sind und ich darf als geistlicher Leiter, wie gesagt, hier tätig sein. Wir haben eine besondere Verbindung in die Schweiz über Bruder Klaus, weil in der Kapelle des Kapitelsaals seine Reliquien sind und weil Alois Spichtig und Toni Halter aus der Schweiz einen Visionenweg gestaltet haben, anlässlich des Jubiläums von Bruder Klaus, der hier eben auch in den Klostermauern zu finden sind. Zurück zu Johannes Minne, zur Darstellung. Was ist die Botschaft? Was bedeutet es, auszuruhen am Herzen des Herrn? Ich lade Sie ein, dass Sie dieses Bild einmal selber noch betrachten, dass Sie finden es sicher im Internet, Sie müssen bloß Christus Johannes Minne Heiligkreuztal eingeben. Und dann können Sie dieses Bild betrachten. Es ist wie das Vorbild im Katharinental, auch vom Meister von Konstanz in Nussholz geschnitzt, ungefähr einen Meter hoch. Und beide sitzen auf einer Bank. Die Bank bedeutet zur damaligen Zeit das wichtigste Möbelstück. Man hat seine wertvollen Dinge in einem Kasten aufbewahrt, Kassa, Kiste, die einen Deckel hatte. Da hat man die Urkunden reingetan, seine Schätze, den Deckel zu, verschlossen. Das war dann eben die Bank. Deshalb bringen wir heute noch das Geld auf die Bank und die Kasse. Und diese Bank aus dem Baumstumpf bedeutet eigentlich den wichtigsten Besitz, den wir haben. Der Baum ist Symbol des Lebens, ist unser eigenes Leben. Und Johannes sitzt weiter hinten, das heißt, es ist sein Leben, das er mit Jesus teilt. Und das Erste, was auffällt, er hält seine Rechte hin und legt sie in die Hand, die dargebotene Hand Jesu. Jesus bietet ihm seine Treue an. Die linke Hand von Jesus ist sanft auf die Schulter des Johannes gelegt. Ein freundschaftlicher Gestus. Ich halte dich fest. Ich biete dir meine Treue an und ich halte dich fest. Das Zweite, was auffällt, zu den Händen gehören ja die Füße. Sie sind nicht bekleidet, sie sind barfuß. Zeichen der Armut. Jesus, der eigentlich ein goldenes Gewand trägt, unten der Königssohn, der Messias, er macht sich arm. Er macht sich arm, um uns reich zu machen. Das wird ja auch deutlich am Kreuz, trägt er die Dornenkrone. Er, der der König der Herrlichkeit ist, macht sich arm, um uns reich zu machen. Der goldene Saum steht auch für diese göttliche Herrlichkeit und dieser Saum fließt über in das Gewand des Apostels Johannes. Man kann darin fast auch ein Abbild der Mechthild von Hageborn sehen in ihrem fließenden Licht, wo sie sieht, wie die Liebe Jesu hinüberfließt für die Seele, die sich ihm ganz öffnet. Dann der Blick Jesu. Wenn man genau davor steht, meint man, er schielt. Aber das ist mit Absicht so gemacht. Das ist der gotische Blick und er macht deutlich, ich sehe nicht bloß dich, der du auf mich schaust, ich sehe auch den, der neben dir steht. Die Liebe sieht alle, die hat alle im Blick. Jesus lädt uns ein, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und deshalb hat er an der rechten Seite des Johannes Platz genommen. Zur Rechten sitzen bedeutet ja in der Heiligen Schrift, wie aber auch in der Mystik, das ist der wichtigste Platz neben mir. Jesus, du bist die Nummer eins. Und an dir will ich mich festhalten. Bei dir komme ich zur Ruhe. Und da sehen wir eben, wie der Apostel und Evangelist in aller Ruhe seinen Kopf auf das Herz des Meisters legt. Ausruhen am Herzen Jesu. Seine Augen sind fast geschlossen, das ist der mystische Blick nach innen. Innerlich zu schauen, Herr, wer bist du für mich? Wie liebst du mich? Was hast du mir zu sagen? Welche Botschaft gibst du mir auf den Weg? Wozu möchtest du mich ermutigen? Wozu möchtest du mich einladen? Was hast du mir jetzt selbst an mein Herz zu legen? Finde Ruhe an meinem Herzen. Und ich komme noch einmal zu Gertrud von Helfta. Sie war ja die große Herz-Jesu-Verehrerin. Sie hat damals diese Verehrung des Herzens verkündet, um unmittelbar mit Gott in Beziehung treten zu können. Von Herz zu Herz. Nur so verstehen wir tiefer, was der andere mir zu bedeuten und zu sagen hat. Es ist aber auch die Einladung, werde vertraut mit den Geheimnissen Gottes. Er, der am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht. Es ist eine Einladung, dass wir immer wieder das Wort Jesu lesen, die Heilige Schrift, aber eben nicht bloß äußerlich, sondern innerlich wie ein Liebesbrief, eine Botschaft. Damit wir selbst Brief Christi sein können in dieser Welt, so sagt ja Paulus, wir als Christen sind berufen, sozusagen das, was wir empfangen haben, auch leserlich durch unser Leben weiterzugeben. Die Liebe Gottes umfasst uns. Sie durchfließt unser ganzes Sein. Und schließlich möchte ich darauf hinweisen, der Grund, auf dem sie stehen, ist grün, genauso wie das Gewand Johannes des Evangelisten. Die heilige Hildegard sieht in der Grünkraft die Liebe Gottes in der Schöpfung. Was tot ist und verwüstet, beginnt im Frühjahr wieder zu grünen, wenn die ersten Keimlinge zu sehen sind. Ja, unser Glaube soll wieder aufbrechen und keimen. Wir leben in einer Zeit, die sehr hart und winterlich ist, auch und gerade in der Kirche. Aber Gottes Liebe ist stärker. Wenn wir im Herzen Jesu ruhen, davon bin ich überzeugt, dann können wir wieder aufbrechen, kann neues Leben werden, kann Gott uns neue Früchte seiner Gnade schenken. Viele Gedanken und Impulse, die uns diese Darstellung der Christus-Johannes-Mine geben kann. Ich hoffe und wünsche, dass diese Impulse für Sie in Ihren persönlichen Glauben, für Ihre Jesus-Beziehung hilfreich sein können.
Vielen Dank, Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, für diese tiefgreifenden, schönen Gedanken zum Thema Ausruhen am Herzen Jesu und dies in der Verbindung mit der Skulptur der Johannesminne, die im Kloster Heiligkreuztal in Deutschland zu bewundern ist. Radio Gloria wünscht Ihnen somit reichen Gottessegen und mögen Sie viele Momente der Ruhe finden mit unserem Herrn Jesus und dass Sie an seinem Herzen ausruhen können und dadurch wieder Kraft für Ihr Priesteramt schöpfen dürfen. Alles Gute und Gottes Segen nach Heiligkreuztal.
Dankeschön Ihnen.
Das war die Sendung mit Monsignor Heinrich Maria Burkhardt. Er ist Leiter des Geistlichen Zentrums in Deutschland im Heiligkreuztal. Er hat zum Thema Ausruhen am Herzen Jesu gesprochen und unter anderem ist er auch auf die Skulptur der Johannesminne im Kloster Heiligkreuztal eingegangen. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottes Segen und mögen Sie auch immer wieder Momente der der Ruhe finden am Herzen Jesu, damit sie wieder Kraft und Energie für den Alltag bei unserem Herrn schöpfen dürfen. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.